Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der entschieden hat, ob Bürger Staaten zu mehr Klimaschutz zwingen können. Und wir bleiben grob beim Thema Klima. Die CO2-Preise sind im Keller und wir stellen uns die Frage, floppen CO2-Zertifikate für Privatanleger? Heute ist Dienstag, der 9. April und ich bin Nele Domen. Bevor es losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ab heute können Sie nämlich über den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie da für uns stimmen würden. Also klicken Sie gerne auf den Link, den Sie in den Shownotes finden und machen Sie mich und das Today-Team glücklich. Jetzt aber zu den Themen, die wir heute für Sie vorbereitet haben. In der extremen Hitzewelle im Sommer 2022 sind überproportional viele Frauen über 75 Jahre gestorben. Das sagen die sogenannten Klimaseniorinnen. Und deshalb haben sie ihr Heimatland, die Schweiz, verklagt. Denn sie finden, das Land schütze sie zu wenig vor dem menschengemachten Klimawandel. Juristisch stützen sie sich dabei auf die Europäische Menschenrechtskonvention. Artikel 2, Recht auf Leben, und Artikel 8, Recht auf Gesundheit. Außerdem klagen 6 Jugendliche aus Portugal, denen bei den schweren Waldbränden dort 2017 klar geworden ist, dass sie etwas tun müssen, also für sich selbst und für künftige Generationen. Als drittes klagt noch ein ehemaliger Bürgermeister aus Frankreich, dessen Haus an der Küste des Ärmelkanals bis 2030 vollständig überflutet werden könnte. In allen drei Fällen hat das Gericht in Straßburg heute Entscheidungen gefällt. Und es ist das erste Mal, dass dieses hohe Gericht faktisch darüber entscheidet, ob Bürgerinnen und Bürger von Staaten über die Menschenrechte mehr Klimaschutz erzwingen können. Welche Urteile es gibt und wie sie einzuordnen sind, das frage ich unsere Politikkorrespondentin Heike Anger in Berlin. Außerdem heute bei uns Thema sind CO2-Zertifikate. Der europäische CO2-Preis ist eine Klimaschutzmaßnahme, die Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß zur Kasse bitten soll. Und je höher der Preis ist, desto mehr Anreiz liefert er, weniger klimaschädliches Gas auszustoßen. Anlegerinnen und Anleger wiederum können sich an dem Handel beteiligen, indem sie sich CO2-Zertifikate ins Depot holen. Allerdings ist der Preis jetzt ziemlich abgerauscht und somit geht die gesamte Rechnung nicht mehr auf. Ob die CO2-Zertifikate ein Flop sind, das erklärt uns Henrike Adamsen aus dem Finanzressort. Aber davor schauen wir natürlich erstmal auf die Märkte. Und das mache ich heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen aus dem Frankfurter Büro. Hallo Andrea.
Hallo Nele.
Andrea, gestern war die Stimmung an der Börse ja noch gut. Heute fällt der DAX. Woran liegt's?
Ja, wohl daran, dass die Investorinnen und Investoren jetzt heute doch wieder ein bisschen nervöser sind und sich Gedanken darüber machen, wann denn dann tatsächlich die ersten Zinssenkungen der Notenbanken kommen. Hinweise darauf, wie sich die US-Notenbank entscheidet, die dürfte es nämlich schon morgen geben, weil dann kommen die wichtigen monatlichen US-Inflationsdaten. Ja, und Ökonomen, die gehen davon aus, dass die US-Inflationsrate im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5% gestiegen ist.
Oh.
Und das wäre noch mal ein bisschen mehr als im Februar.
Oh ja, und das Inflationsziel der Fed liegt ja bei 2%, richtig?
Ganz genau. Und wenn sich die Inflationsrate von diesem Ziel jetzt noch weiter als erwartet entfernt, dann würden auch die Zinssenkungsfantasien noch mal ordentlich gedämpft. Und die Frage ist, ob die Aktienmärkte das dann so gut verkraften würden wie bislang. Heute, da treten die Investoren jedenfalls jetzt erstmal auf die Bremse. Der DAX, der verliert ein bisschen mehr als 0,5% auf rund 18.200 Punkte. Damit liegt er immer noch sehr hoch, aber eben nicht mehr ganz so in Sichtweite zu seinem letzten Rekordhoch von 18.657 Punkten. Das hat er vor genau einer Woche markiert. Ja, und heute geben jetzt auch die anderen europäischen Börsen leicht nach. Aber immerhin an der Wall Street, da ist der S&P 500 mit 0,5% im Plus gestartet.
Okay, lass uns doch nochmal kurz bei den Notenbanken bleiben. Am Donnerstag tagt ja die EZB und sind da vielleicht noch ein paar Überraschungen zu erwarten oder was glaubst du?
Nein, zu erwarten nicht. EZB-Chefin Christine Lagarde, die hat schon vor einem Monat gesagt, dass die EZB die Zinsen wohl im Juni erstmal senken wird und dass danach noch 2 bis 3 Zinssenkungen an der Tagesordnung stehen. Trotzdem trägt wohl auch die näher rückende Sitzung der EZB zur Nervosität bei und Anleger werden morgen dann halt genau beobachten, ob Lagarde von ihren bisherigen Aussagen abweicht und wenn es nur in Nuancen ist.
Okay, anders als die Aktienmärkte hat ja der Goldpreis heute wieder einen neuen Rekord markiert und zwar den 8. in Folge. Was kannst du uns denn dazu sagen?
Leider auch nicht mehr als Ingo Narrat gestern hier bei Handelsblatt Today. Ja, weil die Gründe dafür, dass der Goldpreis immer weiter steigt, die sind nicht klar. Er hat heute in der Spitze $2,365 gekostet für die Feinunze. Ja, die Horse treibt die Horse. Man weiß es nicht genau. Mhm. Es gibt aber auch am Aktienmarkt immerhin klare Profiteure des steigenden Goldpreises. Die Aktien von Minenbetreibern wie Rio Tinto, Anglo American oder Antofagasta, die steigen heute um die 2%.
Wenn wir auf den DAX blicken, dann gibt's ja heute einen sehr großen Verlierer. Welcher war denn das?
Ja, auch ein Unternehmen, über das du gestern mit Ingo im Podcast gesprochen hast. Und zwar, du darfst dreimal raten, Rheinmetall.
So, ja.
Ja, ja. Und die Rheinmetall-Aktie, die ist heute in der Spitze um 12% gefallen. Das ist jetzt wirklich viel für den DAX-Wert. Aber gut, Gewinnmitnahmen, die waren irgendwie zu erwarten. Die Rheinmetall-Aktie hatte schließlich zuvor in diesem Jahr schon bis zu 95% zugelegt. Allein in diesem Jahr.
Dann sind die 12% doch vielleicht kurz mal zu verkraften.
Genau. Naja.
Okay, aber mit einer Verliereraktie, auch wenn ich nicht weiß, ob wir sie unbedingt schon so nennen müssen, aber damit wollen wir jetzt natürlich nicht den Blick auf die Märkte beenden. Welche Aktie ist dir denn vielleicht heute besonders positiv aufgefallen?
Ja, wir sprechen ja heute von Tagesverlierern und Tagesgewinnern.
So genau.
Und genau, so sagen wir das. Und ja, Tagesgewinner heute in Deutschland ist die Aktie von Nordex. Sie ist um bis zu 6% gestiegen und hat sich damit an die Spitze des Nebenwerteindex MDAX gesetzt. Ja, Nordex hat 2 Aufträge für Windenergieprojekte in Südafrika an Land gezogen und soll die Anlagen nicht nur bauen, sondern auch 20 Jahre lang warten und instand halten. Das verspricht also Einnahmen über einen langen Zeitraum.
Andrea, vielen Dank für die Orientierung und schöne Grüße nach Frankfurt.
Ich grüße und danke.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Mehr Klimaschutz von Staaten einfordern, juristisch argumentiert über die Menschenrechte. Ist das den Klägerinnen und Klägern heute in Straßburg gelungen? Dazu spreche ich jetzt mit meiner Berliner Kollegin Heike Anger. Hallo Heike.
Hallo.
Heike, ordne das Ganze doch mal für uns ein. Warum sind denn die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte heute mit so viel Spannung erwartet worden und was ist passiert?
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat heute erstmals ein Menschenrecht auf Klimaschutz festgestellt. Mit der ersten Klimaklage überhaupt dort waren Schweizer Seniorinnen erfolgreich. Und diese Entscheidung gilt eben als wegweisend für viele Staaten, darunter eben auch Deutschland. Konkret haben die Richter in Straßburg entschieden, dass die Schweiz mit ihrem mangelnden Klimaschutz die Klägerinnen in ihren Menschenrechten verletzt. Hier ist vor allem das Recht auf Gesundheit angesprochen. Tatsächlich bindet das Urteil nur das Land, das verurteilt wird. Die Richter haben auch gar keine konkreten Klimaschutzmaßnahmen verordnet. Der Fall geht jetzt zurück an die Schweizer Gerichte. Allerdings, wenn sich dieses Gericht, das zum Europarat gehört und für die Einhaltung der Menschenrechtskonvention zuständig ist, für strenge Vorgaben beim Klimaschutz ausspricht, dann hat das auf jeden Fall Signalwirkung. Zum Europarat zählen ja die EU-Staaten, aber auch große Länder wie die Türkei oder Großbritannien. Das kann also durchaus als Präzedenzfall für weitere Klimaklagen nicht nur vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sondern eben auch vor nationalen Gerichten werden.
Okay, ja, das erklärt die Tragweite ganz gut, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade schon mal kurz angerissen, worum es in den drei Fällen da heute ging. Aber vielleicht nochmal in deinen Worten, warum haben es denn diese Fälle geschafft bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Weil viele, viele andere Klimaklagen sind ja vorher schon abgewiesen worden, bei anderen Gerichten auch.
Ja, also zunächst muss man wissen, dass nur Einzelpersonen eigentlich klageberechtigt sind, die unmittelbar in ihren Grundrechten betroffen sind oder sich betroffen sehen. Allerdings sind im Hintergrund oft Klimaschutzaktivisten oder auch Nichtregierungsorganisationen mit der Unterstützung dabei. So war es auch in diesen Fällen, die jetzt da verhandelt wurden, allen voran bei den Schweizern, die erfolgreich waren. Da zog der Verein Klimaseniorinnen Schweiz mit Unterstützung von Greenpeace vor Gericht, weil sie der Meinung waren, die Schweiz betreibe eine ungenügende Klimapolitik. Das Land sollte so handeln, so waren die Seniorinnen überzeugt, dass das Ziel, also dieses bekannte Pariser Klimaziel der 1,5 Grad Begrenzung, erreicht werden kann überhaupt. Die haben sich vor allem auf Hitzewellen berufen, bei denen gerade Frauen die am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe sei. Konkret im Sommer 2003 mit über 70.000 Todesfällen in ganz Europa. Diese Hitzewelle führten sie auch in der Verhandlung vor allem ins Feld. Und in dem anderen großen Fall klagten 6 portugiesische Jugendliche gegen gleich 32 Staaten und warfen den Regierungen vor, ihre Menschenrechte mit fahrlässiger Klimapolitik verletzt zu haben. Auch hier wurden sie unterstützt von einer gemeinnützigen Organisation.
Okay, jetzt hast du uns gerade schon mal verraten, dass zumindest eine Klage, nämlich die der Schweizer Klimaseniorinnen, ja erfolgreich war und wie es da nun weitergeht. Was ist denn mit den beiden anderen Fällen? Warum und mit welcher Argumentation wurden die denn abgewiesen?
Ja, also das wurde als unzulässig abgewiesen, im Gegensatz zu dem Schweizer Fall. Hier ging es um eigentlich formelle Angelegenheiten. Nach Meinung der Straßburger Richter fehlten dem französischen Politiker die sogenannten Opfereigenschaften, also dass er besonders betroffen sein muss. Das kannten die Richter ihm nicht zu. Und bei den Jugendlichen war es so, dass sie eigentlich zunächst in Portugal hätten sich durch die Instanzen klagen müssen, bevor sie den Gerichtshof in Straßburg anrufen. Darum hat es bei diesen Fällen nicht geklappt.
Jetzt ist ja der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein besonders hohes Gericht, aber es gab ja auch in Deutschland schon einige Klimaklagen und auch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Was war denn das für ein Fall?
Ja, das ist der berühmte Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom April 2021. Der hat ganz schön für Wirbel gesorgt. Er hat nämlich festgestellt, dass es eine, jetzt kommt ein kompliziertes Wort, intertemporale Freiheitssicherung gibt. Das heißt einfach, dass was heute politisch entschieden wird, mit einer Sorgfaltspflicht für künftige Generationen verbunden ist. Man kann also nicht ohne den Blick nach vorne einfach agieren. Die Richter haben da gerügt, dass das geltende Klimaschutzgesetz die Lasten quasi zu weit nach vorne in die Zeit nach 2030 verschiebt. Und die Regierung musste dann nachbessern. Hier hatten auch junge Leute geklagt, unterstützt von Umweltschutzorganisationen. Eine Studentin zum Beispiel, die auf der nordfriesischen Insel Pellworm den Biohof ihrer Eltern übernehmen wollte Und die Insel liegt eben schon jetzt teilweise unter dem Meeresspiegel. Sie sah sich dadurch also betroffen, schon jetzt vom Klimawandel. Es war tatsächlich so, dass seitdem Klagen in Karlsruhe gescheitert sind, mehr Klimaschutz zu erwirken. Jetzt gerade Ende vergangenen Jahres sind die Beschwerdeführer allerdings mit einer neuen Klage nach Karlsruhe gezogen. Auch hier soll das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung angegriffen werden.
Okay, und um das jetzt nochmal zu verstehen, mit dem heutigen Urteil auch im Kopf, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt ein Menschenrecht auf Klimaschutz festgestellt, aber damit wird es ja nicht automatisch leichter für weitere Klimaklagen vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, oder? Das beschränkt sich doch erstmal wahrscheinlich nur auf das Europäische Gericht für Menschenrechte.
Das Gericht in Straßburg hat ja heute klargestellt, dass der Klimawandel eine große Bedrohung für die Menschenrechte ist, die durch die Konvention geschützt sind. Haben auch gesagt, dass Staaten nicht nach Belieben agieren oder Klimaschutz unterlassen können, dass es also konkrete staatliche Schutzpflichten gibt. Ich habe dazu mit der bekannten Klimaanwältin Roda Verheyen nach dem Urteil kurz gesprochen. Und sie ist der Meinung, dass auch deutsche Gerichte ihre Rechtsprechung angesichts der Schutzpflichten ändern könnten. Also das, was heute dort festgelegt wurde, hat sicherlich auch Auswirkungen, nicht nur in Straßburg, sondern eben auch bei nationalen Gerichten.
Wie sieht es denn eigentlich noch aus bei Klagen gegen Konzerne, nicht gegen Staaten? Was haben wir denn da in der Vergangenheit schon gesehen?
Ja, also es gibt natürlich nicht nur die Bestrebungen, Staaten zu mehr Verantwortung für den Klimaschutz zu zwingen, sondern eben auch Unternehmen. Hier geht es dann meistens um Ausgleichszahlungen oder aber auch darum, zum Beispiel bei Fahrzeugen einen Verbrenner auszuerreichen. Also die Ziele sind da unterschiedlich. Spektakulär ist der erste Fall eigentlich, wo ein einzelner Kläger gegen einen Konzern vor Gericht gezogen ist, wegen des Klimawandels. Das Verfahren läuft seit 2001 und da stemmt sich ein kleiner Andenbauer aus Peru gegen den Energiekonzern RWE. Im Hintergrund wirkt die Umweltorganisation Germanwatch. Und der Kläger sieht sich eben durch die Folgen der globalen Erwärmung, in Klammern, daran ist auch RWE schuld, von einer Flutwelle bedroht. Und das Schmelzwasser eines Gletschers könnte eben demnach sein Dorf oder auch sein Haus treffen. Und der Bauer verlangt eben von RWE einen Teil der Kosten für Schutzmaßnahmen gegen diese Flutwelle, diese mögliche. Und Germanwatch meinte gestern zu mir, dass sie hoffen, dass noch in diesem Jahr eben eine mündliche Verhandlung in dem Fall stattfinden kann.
Ja, spannend. Das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Vielleicht noch eine Einschätzungsfrage. Was glaubst du mit den heutigen Ereignissen im Kopf? Wird jetzt die Anzahl an Klimaklagen nochmal zunehmen? Was wird da erwartet?
Ja, tatsächlich gibt es ja schon weltweit jetzt immer häufiger Klimaklagen. Also die London School of Economics hat das mal gezählt und geht so von rund 2000 Verfahren zuletzt aus, Tendenz steigend. Und gerade wenn man nach Deutschland guckt, hier sind ja mittlerweile die Klagen zum Beispiel der deutschen Umwelthilfe sehr typisch. Also die gehen nicht nur gegen Deutschland vor wollen da sofort Programme für Klimaschutz erreichen, sondern eben auch gegen Unternehmen, zum Beispiel gegen Mercedes oder BMW oder gegen den Öl- und Gasproduzenten Wintershall Dea. Das werden wir sicherlich mit Blick auf das, was die Straßburger Richter heute beschlossen haben, in Zukunft öfter sehen. Mit dem aktuellen Urteil im Rücken dürfte die Aktivität da zunehmen. Und Rechtsexperten gehen auch davon aus, dass aktivistische Aktionäre künftig mit milliardenschweren Klimaklagen Unternehmen unter Druck setzen werden. Insofern wird da sicherlich noch einiges auf Staaten und die Wirtschaft zukommen.
Oh ja, und du behältst es für uns im Blick. Heike, vielen Dank für die Einblicke und Grüße nach Berlin.
Vielen Dank, tschüss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Von Klimaurteilen zum sinkenden CO2-Preis. Die Frage, ob CO2-Zertifikate für Anleger floppen, die bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Henrike Adamsen. Hallo Henrike.
Hallo Nele.
Hallöchen. Henrike, der CO2-Preis ist zuletzt ja ziemlich stark gefallen, um 40% sogar. Und was würdest du sagen, was sind denn die Gründe für diesen Preisverfall?
Ja, da kann man ganz klassisch einmal die Nachfrage und die Angebotsfaktoren sich anschauen. Auf der Nachfrageseite ist es so, dass wir eine schwache Konjunktur haben. Das schlägt sich auch in der niedrigen Industrieproduktion wider. Gleichzeitig hatten wir jetzt einen warmen Winter. Das heißt, die Energienachfrage ist gesunken. Und was wir auch schon sehen, dass wir einfach mehr Grünstrom haben und deswegen weniger Zertifikate auch gebraucht werden von den Energieproduzenten. Und dann auf der anderen Seite, auf der Angebotsseite, ist es aber auch so, dass sich die EU-Kommission so ein bisschen eingemischt hat. Und zwar ging es, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber der Ukraine-Krieg läuft ja leider immer noch. Und vor dem Hintergrund hatten wir eine Energiekrise. Und da hat die EU-Kommission entschieden, vorzeitig Zertifikate zu versteigern, um damit den sogenannten Repower-EU-Fonds zu befüllen. Und genau, da ging es darum, mit den Zertifikaten eben Einnahmen zu generieren.
Okay, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber erklären. Vielleicht so in ein paar Sätzchen, ich weiß, es ist nicht ganz leicht. Was sind denn eigentlich diese CO2-Zertifikate?
Genau, also da unterscheidet man zwischen den Emissionsrechten, die ja Unternehmen kaufen können, und den CO2-Zertifikaten, wo eben auch Privatanleger reingehen können. Und da gibt es 2 unterschiedliche Produktarten. Da gibt es einmal ETC, Exchange Traded Commodities, die sind so ein bisschen ähnlich wie ETFs, die hat man vielleicht schon eher mal gehört. Da kann man dann CO2 im Grunde wie so eine Art Rohstoff auch handeln. Genau, und dann gibt es noch sogenannte Indexzertifikate. Auch da kann man auf CO2 spekulieren, sage ich mal. Das orientiert sich an den Terminmärkten, wo Unternehmen sich gegen Preisschwankungen absichern. Und da gibt es so in Details ein paar Unterschiede. Aber im Grunde sind es eben 2 Möglichkeiten, wie man sich CO2-Zertifikate ins Depot holen kann. Und dann kann man sich ja fragen, inwiefern der CO2-Preis und diese Zertifikate auch miteinander zusammenhängen. Und es gibt tatsächlich auch Exchange-Traded Commodities, wo tatsächlich diese Emissionsrechte hinterlegt werden physisch. Also die werden dann aus dem Markt rausgenommen, die können Unternehmen dann nicht mehr kaufen. Aber was die Produkte sind, die für die Privatanleger zugänglich sind, da ist es nicht so. Also das heißt, es gibt keine direkte Verbindung zwischen, ich kaufe mir jetzt so ein Zertifikat und den Unternehmen stehen weniger zur Verfügung. Also dafür, genau, wird es nicht physisch hinterlegt.
Okay, super. Danke dir dann für die Erklärung. Halten wir also mal fest, der CO2-Preis ist ziemlich abgerauscht und viele Anlegerinnen und Anleger sind wahrscheinlich eher enttäuscht, wenn sie auf ihre CO2-Zertifikate im Portfolio blicken. Aber dann gucken wir uns doch mal an, wie zum Beispiel Portfolio-Manager gerade mit CO2-Zertifikaten umgehen. Was weißt du da?
Genau, da habe ich mit 2 gesprochen und die haben gleiche Haltung an den Tag gelegt. Die sagen, genau, wir halten diese Zertifikate im Portfolio, wir halten daran fest. Und zwar gehen die einfach davon aus, dass dieser Preiseinbruch nur vorübergehend ist, weil die EU ja an sich politisch an den Klimazielen festhält und deswegen auch davon auszugehen ist, dass der CO2-Preis auch wieder steigen wird. Also ne, da sind auch Größenordnungen von einem CO2-Preis von 150 bis 200 Euro im Gespräch, ab denen es erst sinnvoll ist, grüne Technologien einzusetzen. Also erst ab diesem Preis werden grüne Technologien auch wieder wettbewerbsfähig und von daher ist da an sich noch Spiel nach oben. So schätzen die Portfolio-Manager das ein.
Spiel nach oben, das ist ein gutes Stichwort. Mal andersrum gedacht, wenn jetzt der Preis gerade so niedrig ist, ist das dann vielleicht auch einfach ein guter Einstiegsmoment? Und direkt im Anschluss daran vielleicht, was könnte denn dafür sprechen, dass der Preis bald wieder steigt?
Ja, genau. Also wir machen ja hier keine Anlageberatung.
Auf keinen Fall.
Genau. Aber klar, also
der Preis ist jetzt deutlich im Keller und man kann schon davon ausgehen, dass er wieder steigen wird. Aber gleichzeitig muss man diese Verluste durchhalten können. Also wenn man ins Zukunftsdepot des Handelsblatt schaut, das ist ja so eine Art Musterdepot, da verzeichnet das Zertifikat gerade, glaube ich, -30% im Vergleich zum Zeitpunkt, wo das Papier gekauft wurde. Also das muss man durchhalten können. Ich glaube, da kommt es dann auch sehr darauf an, wofür man die Anlage letztendlich tut und was der Anlagezeitraum dann ist.
Was tut denn gerade die EU-Kommission dafür, um den CO2-Preis zu stabilisieren und vielleicht auch die Einnahmen aus dem Emissionshandel zu erhöhen?
Ja, also erstmal nicht so viel. Also erstmal geht es eben darum, weiter diese Zertifikate, diese Auktionen nennen die sich ja, vorzuziehen. Und das führt jetzt erstmal eben dazu, dass der CO2-Preis sinkt. Aber das ist absehbar, dass das auch zu Ende geht. Also die vorgezogenen Zertifikate werden noch bis 2026 versteigert. Und dann führt es aber im Umkehrschluss dazu, dass in den verbleibenden Jahren bis 2030 viel weniger Zertifikate zur Verfügung stehen. Also das führt dann quasi nochmal zu einer erhöhten Verknappung, die dann auch wieder den Preis nach oben treiben sollte. Also die Stabilisierung tritt dann in den kommenden Jahren dann erst ein.
Was würdest du also sagen grundsätzlich? Floppen CO2-Zertifikate für Anleger, beziehungsweise funktioniert das, Privatanleger am CO2-Handel zu beteiligen?
Ja, also ich finde es an sich schon ganz spannend, dass man da als Privatanleger oder Privatanlegerin dran teilhaben kann, weil an sich ist der europäische Emissionshandel ja für Privatanleger ausgeschlossen. Also da kann ich jetzt, also ich kann nicht die Zertifikate kaufen, die auch RWE kaufen muss. So, und dass es da Möglichkeiten gibt für mich, mich dran zu beteiligen und ja an dieser politischen Zielvorgabe mich zu beteiligen, dass CO2 teurer werden soll, finde ich an sich schon eine gute Idee und sinnvoll. Aber es ist eben ein hohes Risiko, weil dadurch, dass es ein politisch bestimmter Markt ist, eben auch immer diese Interventionen auftreten können, je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen verändern, also wie wir jetzt sehen mit der Energiekrise. Von daher glaube ich schon, dass es ein ganz cooles Produkt ist, aber man muss sich eben bewusst sein, was für Risiken da dran hängen.
Danke für die Einschätzung, Henrike, und viele Grüße nach Frankfurt.
Sehr gern.
Ja, das war's dann schon mit Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder auch Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Und alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Und da nochmal der kleine Reminder in dieser Folgenbeschreibung, da finden Sie auch den Link, um für uns beim Deutschen Podcastpreis abzustimmen. Also, zack, hinter. Ansonsten bleibt mir nur noch ein Dank an Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.